Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mit einem Gast, den ich schon einige Jahre interviewen wollte und jetzt kommt es endlich dazu. Herzlich willkommen, Dr. Thilo Sarrazin.
Dankeschön.
Lieber Herr Sarrazin, da bin ich wahrscheinlich nicht alleine, viele Millionen andere auch haben den Titel Ihres ersten Buches schon viele Male zitiert. Wahrscheinlich hätten Sie damals selbst nicht gedacht, dass es so, dass Sie quasi als Prophet irgendwann mal angesehen werden, in dem Sinne, dass man Sie erst verschrien hat, wie das eben oftmals so ist, wenn man Aussagen tätigt, die in der Zeit, in der sie getätigt wurden, nicht gerne gehört werden. Und das muss, ich weiß gar nicht, wie oft, Sie wurden das sicher schon oft gefragt, Herr Sarrazin, ist das eine Genugtuung oder wären Sie eigentlich lieber froh, wenn Sie falsch gelegen hätten?
Ja, es ist also nie einfach, wenn man einem Großunfall zuschaut und dann statt die Opfer zu bedauern, nun seine Genugtuung äußert, dass man es richtig vorausgesehen hätte. Da ist man recht in einer falschen Ecke. Der Mensch ist da ein bisschen schizophren. Ich bin es auch. Natürlich ist es so, dass ich eine Genugtuung spüre, weil die vielen Angriffe, die man damals unternommen hat, sich doch jetzt in der Substanz als unberechtigt erwiesen haben.
Ganz klar.
Das streichelt das Ego, das ist ganz klar. Und halte die eine oder andere Wunde. Andererseits ist die Sache selber viel zu ernst und das überlagert. Und insofern überlagert da die Trauer, dass ich Recht behalten habe und leider weiter Recht behalten werde, alles Übrige.
Ja? Ja. Ich möchte Sie vielleicht noch, das war jetzt einfach mal eine ganz persönliche Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ich würde Sie aber gerne noch mal kurz unseren Zuschauern vorstellen, denen, die Sie vielleicht noch nicht so gut kennen. Sie sind promovierter Volkswirt, waren von 2002 bis 2009 Berliner Finanzsenator, anschließend Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Und 2010 schrieben Sie mit Deutschland schafft sich ab, das Buch, über das wir gerade eben gesprochen haben, das bis heute erfolgreichste Sachbuch der Bundesrepublik mit über 1,5 Millionen verkauften Exemplaren. Es hat also doch damals sehr in die Zeit reingepasst und deswegen heute würde man den Begriff triggern nennen aus dem Englischen. Und das hat damals wohl die Leute auch getriggert, berührt. Es hat definitiv einen Nerv getroffen und ich glaube, Angriffe kommen auch immer dann, wenn der Finger in die Wunde gelegt wird und je mehr es brennt, desto stärker der Angriff danach auch. Seither haben Sie aber auch weitere Sachbücher geschrieben, darunter Europa braucht den Euro nicht und feindliche Übernahme. Und nun erscheint Ihr neues Buch mit dem Titel Deutschland auf der schiefen Bahn, wohin steuert unser Land? Meine erste Frage an Sie, Herr Sarrazin. In Ihrem neuen Buch legen Sie sehr deutlich dar, welche Probleme in Deutschland belasten und wie diese ganzen Faktoren miteinander verwoben sind. Sie zeigen, was sich kaum noch ändern lässt und welchen Weg die Politik einschlagen müsste, um das Schlimmste zu verhindern. Was motiviert Sie ganz persönlich nach all den Jahren und all den Büchern, die Sie bereits geschrieben haben, sich immer noch auf, ich sage jetzt mal, belastende Themen einzulassen, wohl wissend, dass wieder Angriffe kommen werden?
Ja, was bewegt mich? Also letztlich, das war immer so, wenn mich Themen sachlich interessiert haben, mit denen ich dann auch dann beruflich befasst war oder in der Umsetzung befasst war, habe ich natürlich nachgedacht über diese Themen und habe mir überlegt, was sind denn aus meiner Sicht die Fragen, um die es geht, was sind die Lösungen, worauf muss man achten, was könnte mein eigener geistiger Beitrag sein, so habe ich mein ganzes Leben lang argumentiert. Das ging praktisch los. Ich war Pfadfinder und mit 11 Jahren wurde ich Pfadfinder, christlicher Pfadfinder. Ich trat in eine relativ linke Pfadfindergruppe ein. Das war dann Ende der 50er Jahre. Und letztlich hatte ich auch schon damals als 11, 12, 13-Jähriger eine gewisse konservative Grundanschauung und war natürlich gegen den Kommunismus. Wir hatten auch genügend Verwandte in der DDR, um zu wissen, was das hieß. Ich war für die NATO, ich war für den amerikanischen Atomschirm und so weiter. Und die meisten meiner Pfadfinderkameraden waren dagegen. Das waren christliche Pazifisten. Und insofern haben wir also heftig diskutiert, ohne dass das unserer Freundschaft, unserer pfadfinderischen Verbundenheit nach der Abbruch tat. Und ich habe mein Leben lang in solchen Kontroversen habe ich gedacht und gelebt und habe mich für sie interessiert. Und so bin ich an sich durch die deutsche Geschichte gewandert, in dem Maße, in dem ich aufwuchs und älter wurde. Als die erste große Wirtschaftsrezession war, 1965, 66, saß ich in der Bundeswehrkaserne, in der Hindenburg-Kaserne in Oldenburg. In Oldenburg leistete meinen Wehrdienst ab. Hatte zunächst Jura studieren wollen, aber dann habe ich die ganzen Fragen von Wirtschaft und Finanzen so interessiert, dass ich mich dann umentschied und dann Volkswirtschaft studiert habe ab 1967. Und irgendwann kam dann die ganze 68er-Debatte, es kam die Marxismus-Debatte, es kamen die unterschiedlichen ordnungspolitischen Fragen auf. Ich war überall bei diesen Kontroversen irgendwo mit dabei. Als Sekretär der SPD-Langzeitkommission 73, 74 konnte ich dann als Mitarbeiter das Langzeitprogramm der SPD wesentlich mitgestalten. Dabei habe ich auch viele aufrechte Sozialdemokraten kennengelernt, so kam ich dann selber auch zur SPD und weiß aber, dass damals auch schon die Kämpfe um die Grundausrichtung Deutschlands im Rast der Links-Rechts ganz hart und auch mit ganz harten Bandagen geführt wurden und dass innerparteilich in der SPD die Mehrheiten für das, was ich als eine Politik der Vernunft betrachtete, immer schon knapp waren. Nur, dass es damals eben anders überwog. Und so könnte ich jetzt durch mein Leben durchgehen. Ich bin von Debatte zu Debatte gezogen, konnte mit wachsender Erfahrung und mit dem damit verbundenen beruflichen Aufstieg kam ich natürlich auch dann in Positionen rein, welche mehr und mehr Gestaltungsmöglichkeiten oder auch Macht beinhalten. Zuletzt war ich dann eben lange Jahre Berliner Finanzsenator, habe den Haushalt saniert, habe ein Loch von 5 Milliarden in 7 Milliarden beseitigt. Und also letztlich hat man da so viele Themen im Hinterkopf, über die man nachdenkt und fragt sich, wie man es besser oder anders machen könnte oder wo die Probleme liegen. Und als ich dann plötzlich dann bei der Bundesbank saß, einem schönen großen Büro und einen relativ überschaubaren Terminkalender hatte, so drücke ich das mal aus, ging natürlich meine Gedanken weiter. Und so habe ich dann die zunehmende zeitliche Souveränität dazu benutzt, um mit der Arbeit an Deutschland schaffstlich abzubeginnen. Und dabei floss natürlich all das ein, was ich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erfahren hatte. Zum Beispiel in meiner Berliner Zeit, was die Probleme mit der muslimischen Migranten angeht und Ähnliches. So, gleichzeitig war ich immer ein sehr zahlen- und der Statistik orientierter Mensch, habe natürlich auch das, was man an offiziellen Daten und Fakten bekommen kann, immer für mich sorgfältig ausgewertet. Das hat ja dann auch Deutschland schaffstlich abgeprägt. Nie hat ja einer behauptet, dass auch nur eine einzige Zahl, die ich dort genannt hätte, falsch sei. Das hat sich
richtig getraut. So ist es. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Moment, viele Jahre, da saßen Sie in einer Talkshow, ich will gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, das ist immer noch ein hitziges Thema, aber Sie hatten einen Punkt in Ihrem Buch gesagt, der von einem gewissen Michel Friedmann ganz massiv bestritten und kritisiert wurde und ich las mich auch damals in Ihrem Buch dann später ein und wusste, Sie sprachen von einem bestimmten Gen, das dann von diesen Leuten immer wieder bestätigt wurde, die das also selbst sagen, dass es so ist. Nur im Fernsehen hatte man sie da auch wieder auf sie eingehämmert und einfach versucht mit lauterem Reden und ins Wort fallen. Das ist so das Spielchen eigentlich, wie ich es, ich bin übrigens auch Pfadfinder gewesen, mit 9 Jahren bin ich in die Pfadfinder reingekommen, obwohl ich Ihnen sagen muss, dass ich mich nicht so gut erinnern kann, dass wir damals schon großartig politische Themen gehabt haben. Da haben wir gelernt, wie man Knoten macht und sind da durch die Wälder getunnt und so. Das war eine tolle Zeit. Aber Sie sagten vorher etwas. Sie sagten, auch damals wurde dieses Links-Rechts, der politische Kampf schon sehr hart geführt. Jetzt haben wir ja Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gehabt, letzten Sonntag. Das Ergebnis hat wahrscheinlich einige Leute überrascht, andere wiederum nicht. Wenn wir jetzt aber den Ausgang der Wahl sehen und Sie dürfen das gleich mal einordnen, da stelle ich mir schon die Frage, hätte man damals ein so klares Wahlergebnis auch dazu genutzt, um trotzdem zu versuchen, an den Leuten, sage ich mal, herumzuregieren? Weil an sich ist es völlig klar, wenn man sich die Landkreiskarte anschaut.
Zunächst einmal gilt ja in einer Demokratie, bedeutet eine Stimme Mehrheit. Man hat eine Stimme Mehrheit und man kann die Dinge so regulieren, wie man es will. Die größte Partei hat kein automatisches Recht zu regieren. Als 1969 war unter Kiesinger, wurde die CDU-CSU die stärkste Bundestagsfraktion. Trotzdem haben SPD und FDP gegen sie die erste sozialliberale Koalition gebildet. Das war, das war sowohl legal als auch moralisch legitim. Und Kiesinger hörte sich damit damals auch an, als ob er das als moralisch illegitim ansehe, was natürlich Unsinn war. Später dann, bei der Wahl 1976 hat die CDU unter Helmut Kohl 47,5% der Stimmen erreicht. Sie war die mit Abstand größte Partei. Trotzdem regierten damals die sozialliberale Koalition weiter, legitimerweise, weil sie sich politisch einig war. Insoweit, wenn die AfD 30% hat, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht 15% hat und die anderen sagen, wir sind jetzt aber mehr und wir regieren, dann ist das legitim. So. Mhm. Die Frage ist, ist es auch klug? Das ist eine andere Frage, mit wem man in welchem Punkt zusammengeht. Und was eben das Interessante ist, die CDU kann man nicht drüber streiten, aber ich würde mal sagen, sie steht als Partei eher in der Mitte und rechts von der Mitte. Und die AfD steht natürlich rechts von der CDU. Mhm. Insofern ist die natürliche, der Koalition Verbindung. Rechts von der Mitte ist eben eine zwischen CDU und AfD, ebenso wie es eine natürliche Koalition wäre, wenn die SPD mit den Linken und mit dem BSW zusammengeht.
Genau.
Und was ich das eigentliche Problem sehe, und das kann auch ein Thema sein für die Stabilität unserer Demokratie. Die Demokratie lebt ja von der Möglichkeit des Machtwechsels. Wenn ich jetzt aber sage, mit der AfD regiere ich grundsätzlich nicht. Und einige sagen auch bei der CDU, sie regieren auch mit dem BSW grundsätzlich nicht. Dann wird ja der Restparteien zu einer Art Zwangskartell zusammengeschmiedet, was quasi ewig regieren muss, nur damit die anderen keinen Zipfel der Macht erlangen.
Genau.
Das nun Deutschland dient, wenn wir künftig in einer großen Zwangskoalition aus Linkspartei, Grünen, SPD und CDU-CSU regiert werden, auf zeitlich unbegrenzte Zeit, nur damit die Brandmauer gegenüber der AfD steht. Da habe ich jetzt also unter Demokratie theoretisch große Zweifel.
Ja, und ich finde, also aus meinem Empfinden, Sie sehen das natürlich als Politiker mit Jahrzehnten Erfahrung, ich sehe das einfach nur als normaler Mensch mit 39 Jahren, der hat da noch nicht so einen Erfahrungsschatz. Aber für mich ist das ein antidemokratisches Verhalten, wenn wir davon ausgehen, dass das Volk seine Stimme gibt und dass die Mehrheit der Menschen gesagt hat, wir wollen das so, dann gilt das erstmal überhaupt nicht zu hinterfragen. Auch wenn die dort Dagobert Duck oder Mickey Mouse aufstellen, dann ist das denen ihre Entscheidung und sie haben so entschieden. Und wenn man jetzt sagt, ja nee, wir ignorieren diese Millionen von Wählerstimmen einfach.
Ja.
Also ich verstehe es nicht.
Müssen Sie es sehr präzise formulieren und gleichzeitig präzise denken, was Sie natürlich tun. Die Mehrheit beginnt bei 50,1%.
Ja.
So, das ist die Mehrheit. Und wenn eine Mehrheit politisch zusammenkommt, ist es legitim, dass sie regiert. Und Sie können jetzt die AfD alleine nehmen oder Sie können sie mit der BSW kombinieren. Sie haben zusammen keine 50,1%. So. Mhm. Also insofern ist der Umstand, dass jetzt in Sachsen und in Thüringen letztlich also Koalitionen unter Führung der also CDU regieren, vielleicht politisch falsch, aber nicht politisch illegitim. Mhm. Mein Argument war ein weitergehendes. Was heißt das für die Demokratie, wenn aus Fragen, wenn wegen einer prinzipiellen Brandmauerideologie jetzt zur Aufrechterhaltung der Brandmauer die Linken, die Grünen, die SPD und die CDU unter dasselbe Joch gezwungen werden und gar nicht mehr ausbrechen können. Die sind doch völlig reformunfähig, weil ihre internen Meinungsunterschiede auch da viel zu groß sind. Das halte ich für demokratietheoretisch und auch in der tatsächlichen Politik für fragwürdig. Also wenn man, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist ja interessant, man kann ja vielleicht mit guten Gründen auf die AfD schimpfen, kann man jetzt tun, will ich mich gar nicht weiter zu äußern oder daran beteiligen. Tatsache ist aber, der Erfolg der AfD rührt ja aus der Unzufriedenheit ihrer Wähler mit der tatsächlichen Politik. Und was eben die tatsächliche Politik tun muss, sie müsste sich fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Tatsächlich die Standardantwort, die Sie hören, von den Grünen, aber auch von der SPD, von Saskia Esken oder Kevin Kühnert, wem auch immer,
absolut,
selbst Olaf Scholz, wir müssen unsere Politik besser erklären. Ja, das heißt, man hat einen etwas der begriffsstutzigen Mitschüler, und der hat jetzt den Beweisführung beim Satz des Pythagoras nicht erklärt. Dann weiß man natürlich, Satz des Pythagoras ist richtig. Der Mitschüler ist nur, hat es nicht kapiert. Dann erklärt man nochmal und nochmal und irgendwo denkt man heimlich, der ist eigentlich auch ein bisschen doof, dass er das nicht kapiert. Also das heißt, diese Vorstellung, man hat nichts falsch gemacht, man muss es nur besser erklären, zeigt ja schon, dass man die Botschaft, die der Wähler senden wollte, gar nicht empfangen hat. Das heißt, und so wirkt ja auch Scholz, so wirkt erstens Kevin Kühnert, die wirken wie Leute, die stehen ständig auf Sendung und nie auf Empfang.
Richtig. Ja, detached, sagt man im Englischen. Die sind wie wenn die vom anderen Stern wären. Das ist also, die haben keine Berührung zu der Realität auf der Straße, weil sie wahrscheinlich zwischen der S-Klasse, dem Fahrer und dem Sicherheitsmann nur kurz mal die Straße wechseln, ins nächste Gebäude rein oder zu sich nach Hause. Aber ich weiß nicht, ob die mal in einen Späti gehen in Berlin und da Sachen einkaufen oder einfach mal durch einen deutschen Park spazieren, um, wie soll ich sagen, ein Realitätserlebnis der wirklichen Wahrnehmung der Menschen auch zu erhalten.
Ja, der Haken ist, die Leute klammern ja die Realität aus. Da wollen sie gar nicht hören. Das ist das Thema. Und sie sagen dann, das ist nicht so und wir können in den Park gehen, das ist da gar nicht so schlimm. Nur wenn sie eine eigene Tochter haben, welche 16 Jahre ist und abends mit einer Freundin unterwegs ist, dann machen sie sich eben doch Sorgen. Dann sieht der gesunde Menschenverstand. Bis dahin. Aber versuchen Sie, die Wirklichkeit auszuklammern und sich schön zu reden. Und wir alle sind ja in der Versuchung, damit unser Selbstbild stimmt, dass wir uns die Welt rundherum ein bisschen schön reden. Es ist ja auch interessant, dass sich 90% der Männer für sehr gute Autofahrer halten oder ähnliches. Geht halt auf der Straße unterwegs. Natürlich, dass das Gegenteil stimmt. Also insoweit ist ein Stück Selbstbetrug auch menschlich. Da habe ich den Leuten auch gar nicht vor. Nur wenn der Selbstbetrug, die Selbsttäuschung letztlich bei denen, die herrschen und Macht ausüben, systematisiert wird, dann wird es gefährlich, für das regierte Volk.
Nun hat ja auch Wolfgang Kubicki von der FDP sich da zu Wort gemeldet und meinte, die Ampel hat ihre Legitimation verloren. Es müsse Konsequenzen geben. Herr Sarrazin, Sie sind ja noch aus einer Zeit, wo man bei wirklichen Fehltritten einen Rücktritt gemacht hat. Ich erinnere an verschiedene Politiker auch. Also damals gab es einfach Situationen, das war dann so eine Form der Ehre auch, dass man gesagt hat, okay, das ist unverzeihlich oder es muss nicht mal unverzeihlich sein, aber ich habe hier einen schweren Fehler begangen, ich trete zurück. Jetzt sehen wir ständig schwere Fehler von dieser Politik heutzutage, aber niemand tritt mehr zurück. Ist das ein Phänomen, dass sich irgendwie, reicht das schon über die aktuelle Ampelpartei, also die Regierungsperiode, ist das schon bei Merkel so gewesen? Ich erinnere noch an Herr Gutenberg damals, wie er zurücktreten musste, Plagiat. Seitdem haben wir einige Plagiate gehabt, aber also irgendwie heute.
Ich sehe mich jetzt als einen gewissen politischen Insider, der eine Menge Ministerrücktritte seit den 70er Jahren aus einer relativen Nahsicht gleichen konnte. Glauben Sie mir, die meisten Rücktritte vollziehen sich so, dass der Bundeskanzler oder der jeweilige der Regierungschef sich den oder die Betreffende kommen lässt und sagt, du bist nicht mehr haltbar, bitte dreh zurück. Und dann treten sie zurück. Und nur wenige treten dann nicht zurück und lassen sich entlassen. Also glauben Sie nicht, dass ein normaler Rücktritt freiwillig ist. Oder es gibt auch den einen oder anderen, dem ist das Amt lästig, der fühlt sich überfordert und dann nimmt er irgendeine Gelegenheit zum Rücktritt auch dann ganz gerne wahr. Aber normalerweise geben Politiker Ämter, an denen sie hängen, nicht auf. Und es würde ja jetzt im Augenblick, würde es ja, ist ja auch nichts helfen, solange man nicht sich in Richtung einer anderen Politik bewegen möchte, machen ja auch Rücktritte keinen Sinn. Was sollen sie bewirken? Da kommt ein neuer von derselben Art.
Ja, natürlich. Das ist ja aber dann ein anderer Punkt, ob das im Endeffekt die Qualität, die nachkommt, vielleicht nicht besser ist oder so. Aber trotzdem nehmen wir, wenn ich jetzt denke, Nancy Faeser, Kompaktverbot, wird dann einkassiert. So, das ist ja normalerweise, wenn man so einen Schritt geht, und egal was man von diesem Magazin hält, das spielt ja gar keine Rolle. Es ist Pressefreiheit und es muss möglich sein, die Politik kritisieren zu dürfen und alleine schon die Delegitimierung des Staates als solche auszusprechen, dass das ein Verbrechen sein soll, das ist, also da schaudert es mir, da denke ich mir, da wird geredet wie in totalitären Staaten. Da sind wir noch nicht, aber wie kann es unter Strafe gestellt werden, den Staat zu delegitimieren?
In der Sache stimme ich Ihnen voll zu. Aber da Frau Faeser sich eine bestimmte Meinung gebildet hat und aufgrund dieser Meinung in subjektiv gutem Glauben gehandelt hat, wenn auch, wie ich glaube, objektiv rechtswidrig, wird sie bei dieser Meinung bleiben und wird bis ihre Entscheidung praktisch letztinstanzlich verworfen wurde, das kann auch Jahre dauern, dann ist sie schon keine Ministerin mehr, wird sie diese ihre Position nicht ändern. So, und das ist auch logisch und das war auch von Anfang an so bei ihrer Politik eingepreist. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt das, was sie da finde, in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Im Übrigen sage ich aber auch mal, wer ein Feind dieser Regierung ist, muss sich doch freuen, dass Nancy Faeser im Amt bleibt.
Das ist eine interessante Aussage. Ja. Das ist richtig. Also ja, wie man es sehen möchte, klar. Klar, wer natürlich Freude hat, dass es brennt, der sagt sich wunderbar, ja, wie es aktuell gerade läuft. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, die sagen, die geistigen Brandstifter, die sagen sich, wir müssen gerade gar nicht mehr brandstiften, weil es passieren, der größte Wahlhelfer für die AfD in Deutschland ist die Ampelregierung, meiner Meinung nach. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Da müssen die gar nichts groß machen. Also wenn man das so sieht, müssen diese Leute einfach nur so weitermachen.
Richtig, richtig. Der Bundeskanzler in Erfurt interviewt von der Dunja Hayali, die doch eher links gewirkt und wohlwollend ist. Jo. Ihr fielen fast die Gesichtszüge runter, als sie einfach Scholz zum Thema Asyl nicht zu irgendwelchen Aussagen bewegen konnte. Das heißt, er hat sich selber in, also 5 Minuten hat dann nochmal die SPD um also 0,5 Prozentpunkte runtergeredet bei seinem Wahlkampfeinsatz dort. Es war faszinierend zu sehen. Und darum muss man sie eigentlich nur machen lassen. Man sollte sie möglichst lange, möglichst ungeschnitten zeigen. Und ja.
Gut.
Etwas typischer Rat, gebe ich zu, aber.
Nein, ich finde, dass Sie haben einen sehr feinen Humor, was das angeht. Das finde ich gut. In beiden Landtagen lag ja die FDP bei rund 1%. Und wie sehen Sie, das erleben wir jetzt, das sind ja jetzt nur in zwei Bundesländern, aber erleben wir jetzt gerade so ein Ende der FDP? Hat sie sich vielleicht auch durch die vielen Wahlversprechen, die komplett gar nicht umgesetzt worden sind, da selbst delegitimiert?
Ja, also ich fürchte, das haben Sie absolut richtig gesagt. An sich stehe ich ja von meiner ganzen ordnungspolitischen Ausrichtung her vielen FDP-Positionen eher nahe. Und insofern glaube ich, dass die einzig wirklich liberale Partei von ihren guten Absichten her so auf die Nase fällt. Andererseits muss ich sagen, wo hatte denn die AfD Erfolg? Sie hat die FDP Erfolg bei der Freigabe von Cannabis, bei der gesetzlichen Einführung von mehr als der zwei Geschlechtern, bei der Liberalisierung von der Leihmutterschaft und beim Datenschutz für Verbrecher, was die Speicherung von IP-Adressen. In diesen Dingen hatte die FDP Erfolg, und das sind alles Themen, die Stabilität unseres Staatswesens nachhaltig gefährden, weil hier ein unduldsamer Linksliberalismus sich Bahn bricht, der in dieser Form einfach staatsgefährdend ist. So. Mhm. Und die andere FDP, die für ein vernünftiges Wirtschaftswachstum sich einsetzt, für ordentliche Rahmenbedingungen, für preisgünstige Energie, für solide Haushalte, was auch immer, wird verkörpert von Christian Lindner und hat auf keinem Thema Erfolg. Er hat gegen seine heroische Gegenwehr wurden die Kernkraftwerke abgeschildert, gegen seine heroische Gegenwehr wurden die Energiepreise deutlich erhöht. Er hat letztlich die Umgehung der Schuldenbremse mitgemacht. Und jetzt ist er seit Monaten einen konkreten Vorschlag schuldig, wie der Bundeshaushalt einfach aussehen soll. So, das heißt, er äußert immer die richtigen Ansichten. Also seinen Statement könnte ich immer zu 90% zustimmen. Die sind berät, von einem eleganten, also gut gekleideten jüngeren Mann fließend vorgetragen. Ja, und nur wenn man die Politik sieht, die er gleichzeitig mitträgt oder billigt, dann ist er das elegante Gesicht eines moralischen Abbruchunternehmens.
Ja, man sagt ja auch.
Von seiner objektiven Funktion her. Ja.
Klar. Und man sagt doch auch, achte nicht darauf, was einer sagt, sondern was er tut. An seinen Taten sollst du ihn messen. Und wenn wir das machen, dann, ich meine, reden können wir alle. Und der eine redet vielleicht besser und trägt die eleganteren Anzüge. Und ich weiß auch noch, in meinem Unternehmerumfeld, da haben früher alle gesagt, ja, der Christian Lindner, das ist einer von uns. Aber die identifizieren sich jetzt alle nicht mehr mit dieser Partei. Also das ist eine Abkehr, wie ich sie auch kenne, hier gerade im Ländle. Ich komme ja aus Stuttgart. Da waren sehr viele Unternehmer, die alle immer FDP gewählt haben, aber die fühlen sich von dieser Partei in keinster Weise mehr vertreten. Das ist, wie wenn die Farben gewechselt hätten und jetzt sind es, ich weiß nicht, Regenbogenfahnen oder so. Also es hat sich sehr viel gewandelt auch, was diese Unattraktivität der Partei gegenüber auch erklären lässt. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit sieht man, dass die rechten Parteien mehr Zulauf bekommen. In Sachsen und Thüringen haben 2/3 der Wähler rechtskonservativ gewählt oder, wie die Medien sagen würden, gesichert rechtsextrem. Dennoch wird an der Brandmauer festgehalten. Was denken Sie, wie die Brandmauer Also was denken Sie, wird die Brandmauer weiterhin bestehen bleiben, auch wenn die Altparteien immer mehr Stimmen verlieren? Oder ist es irgendwann so, dass man sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern und wir müssen jetzt halt, und dann wird man zum ersten Mal von einem Politiker hören, wie es ja oftmals so ist, dann kippt einer um und dann wird eben doch Politik miteinander gemacht.
Irgendwann, also Positionen, die objektiv nicht durchhaltbar sind, irgendwann, irgendwann brechen. Wenn Sie eine Hantel waagerecht halten von 5 Kilo, dann halten Sie das, ich kenne jetzt nicht Ihre Fitness, früher beim Militär war das Gewehr in Vorhalten nehmen. Meine Hände sanken immer zuerst runter. Da musst du gerade eine Strafe exerzieren. So, aber irgendwann ist es vorbei. Es geht nicht. So, und man kann bestimmte Positionen einfach nicht durchhalten, wenn sie nicht objektiv durchhaltbar sind. So, und natürlich, das geht ja los auf der Gemeindeebene. Da ist irgendeine Stadt im Erzgebirge, 2.000, 3.000 Einwohner. Das geht der Kita-Sanierung, es geht um einen neuen Kanal, das geht um eine kleine verkehrsberuhigende Maßnahme, also was auch immer nun gerade ansteht. Und da sitzen jetzt im Stadtrat zu 50% AfD-Leute. Was soll der CDU-Bürgermeister machen? Er muss doch mit den Einzelnen reden und er arbeitet ja auch mit ihnen zusammen. Es geht ja vor Ort gar nicht anders. Und so wird die Brandmauer es ist ein bisschen wie, wenn Sie an das Oder-Hochwasser denken. Ja, obendrauf tat man immer Sandsäcke und unten nachte das Oder-Wasser praktisch an dem Fuß des Deiches und irgendwann ist der Fuß weggeflossen. Und dann heißen einem die ganzen Sandsäcke oben nichts, dann ist der Deich in sich zusammengesunken. Und genauso wird die Brandmauer nicht jetzt durch eine politische Entscheidung geräumt werden, sondern sie wird durch das tatsächliche Tun und Nagen der Wirklichkeit an ihren Fundamenten immer poröser werden, bis sie objektiv absurd geworden ist. Wann und wie das geschieht, das weiß ich jetzt nicht.
Herr Sarrazin, ein anderes Thema, das ich sehr interessant finde, wie Sie es in Ihrem Buch dargestellt haben, das Thema Bildung. Und Sie haben das in Ihren Büchern mehrmals beschrieben. Auch in Ihrem aktuellen Buch haben Sie die Bedeutung der Bildung sehr schön dargestellt. Vor allem den Zusammenhang zwischen Wohlstand und guten Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern, allen voran in der Mathematik. Und um ein Land also von Kopf auf die Beine zu stellen, müsste man doch eigentlich jeden verfügbaren Euro in Bildung investieren. Warum wird Ihrer Meinung nach der Bildungssektor dennoch so stiefmütterlich behandelt, die Schulen zerfallen, wenn man das mal ein bisschen schwarz-weiß sagen würde, aber wir haben definitiv ein Bildungssystem, das in keinem guten Zustand ist?
Ja, ich sage mal so, es ist keine Geldfrage. Berlin neben Bremen, das Land mit den schlechtesten Bildungsresultaten, ist gleichzeitig das Land, welches die meisten Lehrer im Verhältnis zur Zahl der Schüler hat und welches pro Kopf bei den Bildungsausgaben immer an der Spitze steht. Ja, gute Bildung muss sich an also pädagogischen Prinzipien und an Inhalten orientieren und sie hängt natürlich selbstverständlich auch ab von der Zusammensetzung der Schülerpopulation. Und nun haben wir halt verschiedene, unabhängig von der Qualität der tatsächlichen Bildungspolitik, haben wir verschiedene Trends, die machen es objektiv schwieriger. Wenn lässt sich die der gebildeten Schichten in Deutschland relativ immer weniger Kinder kriegen, wachsen natürlich auch weniger Kinder von gebildeten Schichten, kommen auch in die Schulen, während die Unterschichten relativ stärker wachsen. Das macht natürlich das Bildungssystem nicht einfacher. Wenn aber gleichzeitig ein immer wachsender Teil aus Familien mit afrikanischem, muslimischem, nahöstlichem, der Migrationshintergrund kommt, mit all den Problemen, die damit verbunden sind, dann senkt diese Leistung auch. Und da haben wir diesen Trend fallender Bildungsleistungen, haben wir ja leider auch in sonst bildungsmäßig an der Spitze stehenden Ländern wie Sachsen oder Bayern, weil niemand kann sich der veränderten Schülerpopulation letztlich entziehen. Das ist das eine. Daneben trägt die Politik natürlich ein großes Verschulden daran, dass die Dinge dann noch schlechter sind, als sie sowieso schon wären, wegen der demografischen Trends, indem nämlich in den letzten Jahrzehnten man zusehends von einem Leistungsprinzip zu einem Gleichheitsprinzip übergegangen
ist.
Was heißt Leistungsprinzip bei im zweiten Schuljahr Mathematik? Das heißt, das eine Kind ist relativ zügig dabei und kann im Zahlenraum bis 100 agieren. Das andere Kind hat noch Schwierigkeiten, einfachste Kopfrechenaufgaben zu bewältigen. Natürlich muss ein Lehrer alle Potenziale heben. Und wenn dann der Lehrer oder die Lehrerin die ganze Klasse von 25, 30 Kindern in Mathematik optimal fördert, wird man gleich wohl am Ende eines jeden Schuljahres große Leistungsunterschiede feststellen. Entscheidend ist, dass jedes Kind nach seinem intellektuellen Vermögen an seine Leistungsgrenze geführt wird. Das heißt, derjenige, der klüger ist, fleißiger ist, wird am Ende mehr lernen. Das ist auch gut. Und der andere, der jetzt im Kopf langsamer ist oder auch einfach fauler ist, wird weniger lernen. Aber der Lehrer muss allen möglichst viel beibringen. Dabei wird es natürlich am Ende große Unterschiede geben zwischen den Leistungsstarken und den weniger Leistungsstarken. Und nun kommen die Gerechtigkeitsfanatiker und sagen, das ist gleichheitsfeindlich. Wir wollen ein Bildungssystem, in dem sie der Gleichheit der Ergebnisse erzielen. Und die Gleichheit der Ergebnisse erzielt man am einfachsten, indem man die Anforderungen senkt. Das Interessante ist ja, wenn sich jetzt das Schulsystem in Berlin vergleichen mit dem in Bayern, dann stellen Sie fest, dass in Bayern das obere Ende der Schüler mehr kann als in Berlin. Das ist nicht verwunderlich. Sie stellen auch fest, dass in Bayern das untere Ende der Schüler mehr kann als in Berlin, ist auch nicht verwunderlich. Gleichzeitig stellen Sie aber fest, und das ist wirklich krass, dass der Unterschied zwischen guten und schlechten Schülern in Bayern kleiner ist als in Berlin. Weil letztlich ein Klima, in dem man Anstrengung einfordert und den Kindern anfordert, lernen auch die Schlechten besser. Denn gerade die Schlechten, wenn die merken, die allgemeine Anforderungsniveau geht runter, sind die Schlechten, die zuerst den Griffel fallen lassen, sagen, da muss ich mich ja nicht mehr anstrengen. Und dann lernen sie noch weniger, als sie eh schon lernen würden. Das heißt, der Leistungsgedanke, das ist ja auch dann legitim, muss immer eine Rolle spielen. Und man muss jedem auf seiner Ebene nach seinem Vermögen etwas abfordern. Und wo das eine Gesellschaft vernachlässigt, geht etwas unter. Als ich 2019 für einige Wochen in China war, habe ich voll Faszination beobachtet, wie also Dreijährige jetzt letztlich damit Stäbchen essen konnten, was die für eine beherrschte Feinmotorik haben. Und dass sie dann in der Schule in wenigen Jahren also hunderte von Schriftzeichen lernen müssen und auch ganz genau sein müssen, weil schon minimale Änderungen, das bedeuten eben etwas anderes. Die haben ganz andere Anforderungen. Und weil man an sie schon als Kinder andere Anforderungen stellt, wachsen sie auch zu anderen Leistungen heran.
Klar, sie wachsen an ihren Anforderungen, weil man sie fördert und fordert quasi. Das ist ein sehr interessantes Thema. Das ist ja so alles, wenn ich so an die Bundesjugendspiele erinnere, da war das früher noch auch, wer gewinnt und steht nachher auf dem Podest. Und die heutige Einstellung ist ja auch, der Letzte ist ein Gewinner. Es gibt quasi nur noch Gewinner. Und das ist so, das zieht sich so irgendwie durch, ja. Und es ist halt im echten Leben nicht so, dass es nur Gewinner gibt, sondern da wird irgendwie eine Simulation gespielt und diese Leute werden ja trotzdem irgendwann ins echte Leben treffen, also auch auf die Realität treffen, wo diese Regeln so nicht mehr gelten. Somit ist es ja auch eine Verfälschung, eine Verweichlichung. Die Leute werden in einer Illusion aufgezogen und nachher gibt's dann aber trotzdem die Leistungsgesellschaft. Und dann treffen Sie mit Ihrem Nicht-Leistungsbereitschaft auf die Leistungsgesellschaft?
Ich zum Beispiel war lebenslang relativ schlecht in Sport. Bei der Ballspielen als 7-, 8- und 9-Jähriger war ich schon regelmäßig irgendwo im Hintertreffen, weil ich zu langsam lief, zu spät reagierte, was immer die Gründe waren. Ich habe das auch dann zur Kenntnis genommen und wenn die Fußballmannschaften gewählt wurden, wurde ich immer zuletzt gewählt, wurde immer bei der Verteidigung eingeteilt. So, aber ich habe daraus eben gelernt, da liegt nicht meine Stärke, Ich musste mich dem aber konfrontieren, dass da nicht meine Stärke war. Und umso mehr war dann meine Motivation, anderswo meine Stärken zu entwickeln. Das heißt, ja, man muss den Menschen ja auch eine ganz klare Rückmeldung geben, was sie nicht können und woran sie arbeiten müssen oder was sie vielleicht auch für ihren weiteren Lebenslauf jetzt vielleicht eher ausklammern sollten. Dazu gehört eben, der Mensch wächst an Anforderungen, und wo die Anforderungen so nicht gegeben sind, sinkt er immer weiter ab.
Mhm. Ja, ganz klar. Herr Sarrazin, in Ihrem ersten Buch Deutschland schafft sich ab, das ist wahrscheinlich auch das Buch, mit dem, ich denke, das kann man so sagen, mit dem werden Sie in die Geschichte eingehen, noch lange, wenn es Sie auch schon nicht mehr gibt. Vor 15 Jahren, nicht ganz 15 Jahren, haben Sie, wenn Sie das, Sie hatten ja damals irgendein Bild im Kopf, das sich für Sie wahrscheinlich manifestiert hat, in einer unbestimmten Zukunft, wie dieses Deutschland ist, das sich abgeschafft hat. Wenn Sie das jetzt reflektieren mit dem aktuellen Bild, würden Sie sagen, dass Sie die jetzigen Zustände für so dramatisch eingeschätzt haben oder vielleicht bewerten Sie sie auch nicht als dramatisch? Also wie sehen Sie das? Wie, wenn Sie das abspiegeln?
Erst einmal muss man einfach sehen, dass die Zukunft offen ist. Das sage ich auch, Deutschland schafft sich ab. Und Deutschland schafft sich ab endet ja mit dem Kapitel Deutschland in 100 Jahren, ein Traum und ein Albtraum. Und da zeichne ich zwei unterschiedliche Entwicklungspfade auf. Den einen Entwicklungspfad, Deutschland wird zu einer islamischen Republik mit überwiegend türkisch-arabischer Mehrheit und verliert auf allen nur denkbaren Gebieten an Niveau. Das ist der eine Trend. Der andere Trend ist, das Buch habe ich ja im Jahr 2010 veröffentlicht, und der andere Trend war, dass ich in diesem Szenario unterstellte, im Jahr 2013 findet ein Attentat der Sauerlandgruppe am Bahnhof Zoo statt, und das gibt 70 Tote, und dies führt zu einer politischen Umkehr der Politik. Und Deutschland stellt sich an die Spitze einer Veränderung der europäischen Politik bei Einwanderung und Asyl. Und dann entfaltet sich ein anderes Szenario, in dem man versucht, vorhandene Schäden einzudämmen und die Dinge doch in eine vernünftige Richtung zu bewegen. Und jetzt fühlte ich mich an dieses Szenario natürlich erinnert. Ein bisschen konnte man zeitweise den Eindruck haben, also Solingen waren jetzt keine 70 Tote, es waren 3 Tote. Ja. Es war auch nicht das Jahr 2013, es war das Jahr 2020. Aber der Überbietungswettbewerb, den dann die Politik kurzfristig machte mit allen möglichen Lösungen, schien ja solch eine Tendenzwende abzudeuten. Im Augenblick läuft sich das wieder tot, weil Scholz eben sich doch nicht traut zu springen und weil er letztlich in der babylonischen Gefangenschaft der Grünen ist. Also es läuft immer noch eher auf das erste Szenario hinaus. Aber grundsätzlich sage ich, das gibt einem ja auch letztlich den Antrieb, dass man überhaupt tätig ist. Und das ist ja auch ein Kerngedanke meines Buches, dass man sagt, die Vergangenheit mit all ihren Fehlern lässt sich nicht ändern, aber hier und jetzt kann ich immer eine andere Richtung anschlagen und vielleicht nicht in die Vergangenheit zurückkehren, aber ich habe auch hier in der Gegenwart die Alternative zwischen besseren und der schlechteren Alternativen. Und die muss ich eben jetzt ergreifen, diese Gelegenheit. Wenn ich es nicht ergreife, geht es so weiter. Ja, dann werde ich von einer anderen Ausgangsposition heraus wieder in einigen Jahren unterschiedliche Wege gehen können.
Mhm. Verstehe. Herr Sarrazin, wenn Sie morgen Bundeskanzler wären, das ist meine letzte Frage an Sie, was wären Ihre ersten Amtshandlungen?
Wenn ich morgen Bundeskanzler wäre, jetzt habe ich eine Frage, bin ich Bundeskanzler jetzt aus eigenem Recht gewählt für 4 Jahre oder bin ich Bundeskanzler, um die Restzeit von Olaf Scholz zu verwalten?
Gute Frage. Diese
Frage müssen wir noch beantworten.
Nein. Wir, mit Resten wollen wir Sie ja da nicht abfertigen, sondern Sie wären gewählt worden. Man setzt das Vertrauen in Sie und man erhofft sich, dass Sie in irgendeiner Form den Karren aus dem Dreck ziehen. So, das ist das Szenario.
Das wäre das Szenario. Zunächst einmal würde ich mir einen Wirtschaftsminister holen, der die also Kernkraft wieder in Gang setzt. Dann würde ich mir einen Umweltminister oder eine Umweltministerin holen, die Ziele der Europäischen Union in der Landwirtschaftspolitik und Ähnlichem pragmatisch zurechtstutzt. Als erstes würde ich eine allgemeine Zulassung für das Unkrautvernichtungsmittel, der Glyphosat, bekräftigen. Was die Zuwanderungspolitik angeht, würde ich eine Regierungserklärung abgeben, entsprechend die sagt, zunächst einmal müssen wir eine wirksame Kontrolle über die europäischen Grenzen bekommen. Deshalb werde ich für ein verändertes Mandat für der Frontex im Europäischen Rat eine Initiative unterbreiten. Da würde ich versuchen, die europäische Asyl- und der Migrationspolitik zu drehen, in dem Sinne, dass die Grenzen wirksam geschlossen werden und dass jeder, der die Grenze ohne Visum und ohne Ausweis und unerlaubt überwinden will, wird sofort an seinen Ausgangspunkt zurückgeschafft. Das Asylrecht würde ich modifizieren. Ein Asylantrag ist also grundsätzlich von außerhalb zu stellen. Und er ist zu stellen mit der Vorlage vernünftiger amtlicher Ausweispapiere. Und es gibt erst dann eine Einreise, wenn ein Asylantrag auch genehmigt ist. Auf der Basis solch einer Politik, deren Umsetzung umfangreicher Rechtsakte auf europäischer Ebene bedarf, würde ich dann sagen, dann kümmern wir uns jetzt um eine vernünftige Einwanderungspolitik. Und dann würde ich hier den Weg ähnlich gehen wie in Kanada und Australien gehen oder Singapur gehen. Ich würde Einwanderung also qualifizierter bewerben lassen, die wir wirklich gebrauchen. Auf Deutsch, Politologen dürfen nicht einwandern, ja, Software-Ingenieure dürfen einwandern. So, ja, ja. Würde das vernünftig strukturieren, dass wir wirklich von außen Qualität anziehen. Und dieser Prozess muss begleitet werden von einer umfassenden Reform des Sozialstaats. Es ist nun mal so, wenn letztlich 30% des Volkes Rentner sind, kann das Rentenniveau nicht so hoch sein, als wenn es bloß 10% wären. Das müssen auch die Rentner letztlich verstehen und sie müssen länger arbeiten. So, und natürlich gilt für also Pflegebedürftige, es ist tragisch, wenn man pflegebedürftig wird, dass man zuerst sein eigenes Vermögen aufzehren muss, ehe man dem Staat zur Last fällt. Das sind eine Menge kontroverser Reformen und gleichzeitig würde ich das deutsche Abgaben- und das Steuersystem international wettbewerbsfähig gestalten. Das hilft ja nicht,
sehr gut,
dass wenn ich einen Software-Ingenieur meinetwegen 120.000 Euro anbiete und der hat ein ähnliches Angebot aus Zürich für 120.000 Franken und bei uns bleiben ihm 70.000 Euro übrig und in der Schweiz bleiben ihm 100.000 Franken übrig, dann geht er natürlich in die Schweiz. Das heißt, ich muss gerade im Bereich da, wo die qualifizierten Menschen arbeiten, muss ich belastbare Steuer- und Abgabenquoten haben, muss das System eben so umstellen. So, und jetzt habe ich Ihnen einige Pfade hier gelegt.
Gut, das klingt alles sehr, sehr vernünftig und darf deswegen auf keinen Fall umgesetzt werden. Ich danke Ihnen auf jeden Fall recht herzlich. Herr Sarrazin, ich fand das wirklich unterhaltsam mit Ihnen. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal, dass ich persönlich mit Ihnen spreche. Ich dachte, wenn ich das mal so frei sagen darf, Sie sind eigentlich ein total biederer Typ. Man würde so sagen, der zum Lachen in den Keller geht, aber das sind Sie überhaupt nicht. Ich finde Sie sehr, sehr sympathisch und ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke.
Danke sehr.